Wir Freunde, für Jugendliche gibt es ja so mit 17 Jahren in Deutschland eine wunderbare Möglichkeit, Auto zu fahren. Wenn jemand befähigt ist, der daneben sitzen darf, und bei unseren jüngsten Kindern war das damals so der Fall, dass die das sogar als Freiheit empfunden haben. Obwohl der Alte daneben sitzt, war es immer noch ein Gefühl der Freiheit. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch wunderbar, dass es das in unserem Leben gibt. Für junge Leute gibt es betreutes Fahren. Und für uns Alte gibt es betreutes Wohnen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das geht sogar noch weiter. Es gibt den Vater im Himmel, der bietet uns auch ein betreutes Fahren fürs Leben an. Und zwar nicht nur für junge Leute, sondern auch für Alte. Stell dir das mal so vor, dass du in deinem Lebensauto sitzt und Gott steigt ein und er sagt zu dir, während du gerade den Zündschlüssel reinsteckst und das Auto anlässt, halte dich an die Verkehrsregeln. Und dann hast du eben gerade jemand die Vorfahrt genommen und er sagt zu dir, du sollst so fahren, dass auch andere an ihr Ziel kommen, du sollst nicht töten. Dann fahrt er in der Stadt an der Bank vorbei und Gott weist auf dieses große Bankgebäude hin und er sagt zu dir, weißt du was, du sollst beim Geldverkehr den anderen nicht übers Ohr hauen, du sollst nicht stehlen. Natürlich ein paar Straßenzüge weiter steht, wie in vielen Städten das so ist, ein Bordell. Und Gott sagt zu dir, du sollst nicht Ehe brechen. Beim Geschlechtsverkehr sollst du deinem Ehepartner treu sein. Du sollst aus deiner Ehe nicht ausbrechen, in eine andere Ehe nicht einbrechen. Und im Stadtverkehr, da kommt ihr auch an dem schönen Villenviertel vorbei. Da fährst du immer so gern dran vorbei, weil du dir die Villen ja angucken willst. Und da Gott ja auch deine Gedanken lesen kann, rät er dir, du sollst nicht neidisch sein. Du sollst nicht begehren das, was dem anderen gehört. Dann geht's auf die Autobahn, du drückst so richtig drauf, hast natürlich ein ordentliches Auto. Aber dann kommt die Raststätte in Sicht und Gott sagt zu dir, fahr mal raus. Mach Pause. Ich habe dich so konstruiert, ich habe dich so zusammengebaut, dass du auftanken musst, dass du ausruhen musst, dass du zum Beispiel in Gottesdienst gehst. Du sollst den Feiertag heiligen. Und während der Fahrt bekommst du einen Anruf von deiner alten Mutter. Und wie das so ist, sie wird von Tag zu Tag immer vergesslicher und bringt immer mehr durcheinander. Und als sie aufgelegt hat, machst du dich über die alte Mutter lustig und sagst Gott zu dir, na, du sollst Vater und Mutter ehren. Und er verrät dir, das ist übrigens die einzige Regel, wo ich dir auch noch etwas verspreche. Nämlich, dass du lange lebst in den Lebensraum, den ich dir zur Verfügung stelle. Nun fahrt ihr über Land, ihr seid von der Autobahn wieder runter. Es hat gerade geregnet, du donnerst durch eine Pfütze, der Passant auf dem Gehsteig wird von oben bis unten nass gespritzt. Du sagst zu Gott, getroffen. Und Gott kommentiert das mit, du sollst dem anderen nicht seine Würde nehmen, besudle deinen Mitmenschen nicht mit schlimmen Worten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Und plötzlich rennt eine schwarze Katze über die Straße, du gehst auf die Bremse, nicht weil du Tierschützer bist, sondern weil du Angst hast. Du sagst zu Gott, eine schwarze Katze, die bringt Unglück. Und da sagt Gott zu dir, das stimmt, es ist nur die Frage, ob du eine Katze bist, eine Maus bist oder ein Mensch. Und dann fügt er noch hinzu, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, ich bin der Herr, dein Gott, halt dich an diese Regeln, dann hast du im Leben freie Fahrt. Und liebe Freunde, weil wir, du und ich, weil wir diese Gebote nicht geregelt bekommen, genau deshalb hat Gott etwas unternommen. Damit deine Lebensfahrt gelingt, damit du am Ziel ankommst, hat Jesus höchstpersönlich sich in unsere Welt auf den Weg gemacht. Jesus ist aber nicht gekommen, um die Gebote aufzulösen. Er ist gekommen, um sie zu erfüllen. Und weil du und ich, weil wir das nicht hinbekommen, sagt Jesus, ich erfülle das für dich. Folge mir nach. Und wenn du versagst, dann vergebe ich dir. Und wenn du fällst, dann helfe ich dir wieder auf und gebe dir Kraft für einen Neuanfang. Und wenn du stirbst, dann bringe ich dich in den Himmel. Das, was Jesus zu bieten hat, das ist nicht kostenlos. Alles, was kostbar ist, das kostet viel. Und so ist es auch mit der Jesus-Nachfolge. Was kostet's? Es kostet alles. Es ist nicht die Idee irgendeiner Kirche, es ist gleich gar nicht meine Idee, das hat Jesus höchstpersönlich gesagt. Er sagt gleich zu Beginn unseres Textes, den wir heute Vormittag hier haben, dass die Angelegenheit, um die es geht, etwas kostet. Jesus versteckt sozusagen die Kosten nicht im Kleingedruckten. Lukas 14, 25 bis 30 steht, wer mitlesen will, kann das gerne tun. Man soll übrigens immer prüfen, was bei Kirchen so rumgepredigt wird, ob das auch richtig in der Bibel drin steht. Es ging aber eine große Menge mit Jesus, mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht hinausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht hinausführen. Also wer baut, der soll die Kosten überschlagen, meint Jesus. Und wer Jesus nachfolgen will, der muss überlegen, ob er den Preis zahlen will. Also wir müssen hier erstmal feststellen, Jesus missioniert, Jesus evangelisiert ganz nüchtern. Er predigt nicht, folge mir nach und du wirst dich wohlfühlen. Er sagt nicht, komm zu mir und du wirst ein richtig geiles Leben haben. Nur wenn du Jesus an die erste Stelle setzt in deinem Leben, wirst du das Ziel, den Himmel, erreichen. Hier steht, es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um. Also mal schön der Reihe nach. Wir wissen, eine große Menge, die kann auch ganz schnell abnehmen. Mancher erlebt das in seiner Jugendarbeit, in seiner Heimatgemeinde. Jesus hat es selber auch erlebt. Er hat zum Schluss seine engsten Kumpel gefragt, wollt ihr auch noch weggehen? Da war nichts mehr mit großer Menge. Jesus hat zum Beispiel auch von einem breiten und von einem schmalen Weg gesprochen. Und er sagt, der schmale Weg ist der, der zur Seligkeit führt. Und da sind nur wenige Leute unterwegs, nicht die große Masse. Es ist eben ein Unterschied, ob ich mit Jesus unterwegs bin oder ob ich ihm nachfolge. Du kannst ein Leben lang in der Nähe von Jesus dich aufhalten, aber dennoch dich nicht bekehren. Das geht. Das müssen wir auch beim Thema Evangelisation immer wieder beachten, bis in unsere Jugendkreise und Gemeinden hinein. Wir dürfen doch nicht davon ausgehen, dass alle, die in eine Gemeinde kommen, auch innen drin innerlich bei Jesus sind. Ich hatte mal so ein einschneidendes Erlebnis bei einer Jugendevangelisation. Da kam eine junge Frau nach vorn zum Kreuz und hat am Kreuz Jesus ihr Leben gegeben. Und ich kannte sie als Jugendleiterin. Ich habe sie natürlich gefragt, was ist das jetzt? Warum kommst du hier zum Kreuz und gibst Jesus dein Leben? Ich kenne dich schon so lange als Jugendleiterin. Und sie sagte hier drin, und sie zeigte auf ihr Herz, hier drin war es noch nie klar. Hier drin war es noch nie klar. Weißt du, das Logo einer christlichen Gemeinde, auch das Firmenzeichen eines christlichen Werkes, ist nicht die Garantie dafür, dass ein Mensch auf dem Jesusweg ist. Orientiere dich doch bitte nicht an irgendwelchen Firmenschildern, auch wenn vielleicht Evangelische Allianz oder Gnadauer Gemeinschaft oder Jumiko draufsteht. Jesus sollen wir nachfolgen, an Jesus orientieren. Manche Organisationen, das wissen wir aus der Kirchengeschichte, die mit Jesus wunderbar angefangen haben, sind später ohne Jesus auf Abwege geraten und manche sind am Wegrand verendet. Und ich möchte dir raten, dass du das in deinem Jugendkreis auch immer wieder anbietest, dass du Möglichkeiten schaffst, dass junge Leute wissen können, ich kann jetzt mal endlich darauf reagieren, wenn Jesus sich umdreht. Wenn er mich ganz persönlich meint. Und dann sorge doch bitte schön dafür, dass deine Freunde, deine Bekannten überlegen, wäre dieser Jesus nicht auch etwas für mich? Du kannst sie nicht zu Jesus Nachfolgern machen, das können wir alle nicht. Das muss Jesus mit jedem persönlich klären, aber die Leute müssen es wollen. Aber du kannst deine Freunde neugierig machen. Du kannst dafür sorgen, dass ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft, dass sie Appetit auf ein Leben mit Jesus bekommen. Und wenn Jesus sich umdreht, dann will er eine klare Entscheidung. Willst du mir nachfolgen oder nicht? Bei Feiert Jesus und schönen Gottesdiensten muss es auch zu klaren Ansagen kommen, zur Herausforderung. Wir dürfen niemals in einer schönen Gemeinschaft stehen bleiben. Wir müssen die, die mit unterwegs sind, in der Masse, persönlich ansprechen. Und ich betone es nochmal, wir können das nicht machen, aber wir können darum beten, dass Jesus Menschenherzen offen macht. Und dass wir an den Punkt kommen in unseren Gesprächen, was hindert es dich denn eigentlich jetzt Christ zu werden? Dass wir diese Frage stellen. Was hindert es dich denn jetzt Christ zu werden? Und wenn dein Freund sagt, na nix, dann musst du als Christ wissen, was du denn jetzt mit dem machst. Kannst nicht sagen, schönen Tag noch. Dann musst du zumindest auf deiner Festplatte hier oben oder in deiner Bibel ein Gebet haben, was du deinem Gesprächspartner anbietest. Wir sagen unter uns Übergabegebet dazu. So ein erster Schritt, dass du ihm dabei hilfst, zu Christus zu kommen und zu sagen, ja, ich will jetzt in der Nachfolge stehen. Für diejenigen, die sowas noch nicht haben, mache ich dir ein Angebot. Ich habe hier so eine Karte, die habe ich jetzt nicht genügend dabei, aber an unserem Stand vom Evangelisationsteam e.V. könnt ihr euch die kostenlos abholen. Auch so ein Heft, was wir anderen geben, mit ein paar Punkten drin, wo es darum geht, was wir als nächstes dann zu bedenken haben, dass wir auf den Jesusweg bleiben. Wir müssen noch mit den Leuten was besprechen. Der erste Schritt kann ja nicht das einzige sein. Ich habe von der Yumiko nun das Thema hier bekommen, was darf dich deine Jesus-Nachfolge kosten? Ich habe als erstes gedacht, das klingt eigentlich so, als könnten wir uns raussuchen, welchen Preis wir bezahlen wollen. So wie das manche bei der Kollekte machen, gebe ich ein Opfer oder gebe ich ein Trinkgeld? Ich kann das nicht raussuchen. Jesus macht klare Ansagen. Das Thema muss eigentlich korrekterweise heißen, was kostet die Jesus-Nachfolge? Ich habe jetzt einige Punkte aus der Preisliste der Jesus-Nachfolge. Ganz oben steht immer wieder bei dem, was Jesus sagt, die totale Lebensübergabe eines Menschen. Jesus will dich zu 100% in der Nachfolge und wenn dir jemand einredet, dass ein Leben mit Jesus kostenlos ist, dann stimmt das nicht. Jesus will nicht nur den kleinen Finger, er will immer den ganzen Menschen, der an diesem kleinen Finger dranhängt. Er hat zu 100% mit seinem Leben am Kreuz für dich bezahlt, damit du im Himmel ankommst. Deshalb will er deine ganze Nachfolge. Um das zu prüfen, kann man ein Experiment machen. Du nimmst eine Waage und auf die linke Waagschale legst du alles das drauf, was in deinem Leben für dich Gewicht hat, was Bedeutung hat. Die Freundschaften, die du hast, das Ansehen, das du genießt, deine Begabungen, dein Besitz, dein Lebensstil, den du pflegen kannst, auch die Menschen, die zu dir gehören, die Menschen, die dich lieben und die du liebst. Und auf die rechte Waagschale legst du das Gewicht drauf, das Jesus in deinem Leben hat. Also links alles das, was dir wertvoll ist und rechts das Gewicht, das Jesus in deinem Leben hat. Und kannst du sehen, welche von den beiden Waagschalen nach unten geht. Das ist übrigens gesagt ein tödliches Experiment. Sinkt die linke Waagschale nach unten, wird Jesus in deinem Leben für zu leicht befunden. Jesus macht klar, wer sein Hauptgewicht zum Beispiel auf die Familie legt, der setzt im Leben den falschen Schwerpunkt. Originalton von Jesus, ich lese nochmal, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Das steht in der Preisliste mit drin. Da sage ich mir, wenn ich das so oberflächlich lese, da müssten ja alle diejenigen einen Vorteil haben, die ihre Alten einfach links liegen lassen. Es gibt da so Zeiten im Leben von Menschen, da drückt die Pubertät ans Gehirn und da kann man ein Buch schreiben, meine Eltern sind in einem schwierigen Alter. Das wäre eine Ermutigung für Leute, die in dieser Phase sind, zu sagen, also ich muss jetzt in dieser schwierigen Phase nicht lernen, meine Eltern irgendwie zu ehren oder lieb zu haben. Könnte man ja denken. Oder diejenigen, die ihre Eltern ablehnen, die wären ja fein raus. Die Scheidungskinder, die so viel durchgemacht haben. Oder Jugendliche, die mitbekommen haben, dass sie eigentlich noch eine Schwester oder einen Bruder hätten, aber die Eltern haben abtreiben lassen. Und als sie das erfahren haben, wächst plötzlich der Ekel gegen die Eltern. Es kommt die Frage, wenn sie nur mich abgetrieben hätten. Ist das eine Bestätigung von Jesus, dass er sagt, diese jungen Leute, die brauchen natürlich dieses Gebot vom Eltern eher nicht halten. Und manche fragen ja, vielleicht sogar berechtigt, wie soll man denn eine Schlampe, einen Säufer, einen Tagetieb oder einen Tyrannen oder eine Hure ehren? Leider haben ja manche solche Eltern. Werden diese Frager von Jesus hier bestärkt, das Elterngebot einfach so vom Tisch zu wischen, indem er sagt, Vater, Mutter hassen? Schiebt Jesus das Gebot von Ehren der Eltern einfach so beiseite? Jesus nimmt das Gebot vom Ehren der Eltern nicht weg. Er nimmt es nicht weg. Das Gebot bleibt bestehen. Im Alten Testament heißt übrigens Ehren, schwer machen, jemand Gewicht geben, Bedeutung geben. Kinder ehren die Eltern, wenn sie ihnen dort, wo sie als Eltern wichtig sind, nämlich als Partner des Schöpfers, damit sie das Leben bekommen haben, wenn sie an diesem Punkt ehren. Die Eltern sind von Gott eingesetzt und deshalb ehrst du Gott, wenn du deine Eltern wichtig machst. Und wenn du die Eltern ehrst, ehrst du Gott. Das steckt dahinter und das nimmt Jesus nicht weg. Also wenn deine Eltern keine guten Eltern sind, sondern nur deine Erzeuger, dann gibt Gott dir nicht das Recht, dass du kein gutes Kind mehr bist. Wenn die Eltern den Willen Gottes mit Füßen treten, sagt Gott nicht zu dem Kind, dann brauchst du mein Gebot auch nicht halten. Die Bibel zieht aber hier auch bei diesem Gebot von den Eltern eine Grenze. Mal ein Beispiel. Die Autorität der Eltern hört zum Beispiel dort auf, wo die Kinder durch die Eltern zum Gesetzesbruch verführt werden sollen. Also wenn zum Beispiel die Eltern die Kinder zum Übertreten der Gebote oder zur Kriminalität verführen wollen, müssen die Kinder Widerstand leisten und nicht gehorsam sein. Bei den Geboten gibt es keine Kompromisse. Wer bei solchen Forderungen seinen Eltern gehorcht, der setzt die Eltern noch über den Willen Gottes. Er stößt damit Gott vom Thron und setzt seine eigenen Eltern auf den ersten Platz. Und dort auf diesem ersten Platz haben die Eltern nun wirklich nichts zu suchen. Und diese Grenze, die zieht ja auch Jesus, wenn er sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist die Grenze, die Jesus hier auch zieht. Das wichtigste Ziel in unserem Leben, liebe Freunde, ist, dass wir den Willen Gottes tun und im Himmel ankommen. Und diesem Ziel ist alles andere nachgeordnet. Und dieses Ziel ist wichtiger als die Familie. Das Elterngebot wird deshalb nicht aufgehoben, aber es ist eben nicht das erste Gebot, wo steht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das steht nun mal vorne dran. Und schauen wir in das Alte Testament rein, dann finden wir Zugangsdaten sozusagen eine weitere PIN für dieses Problem. Vor seinem Tod findest du in 5. Mose 33 den Segen, den Mose für das Volk Israel hatte. Und daraus richtet er einen Segen besonders auch und spricht von den Priestern aus dem Stamm Levi. Und da steht, der von seinem Vater und von seiner Mutter sagt, ich sehe ihn nicht. Und von seinem Bruder, ich kenne ihn nicht. Und von seinem Sohn, ich weiß nichts von ihm. Die hüten dein Wort und bewahren deinen Bund. Das ist für diese Priester kein Zeugnis von besonderer Lieblosigkeit, wenn sie sagen, mein Vater sehe ich nicht, mein Sohn kenne ich nicht. Die Priester haben ihre erste Liebe, und das ist hier gemeint, Gott geweiht. Noch vor dem Vater, vor der Mutter, vor den eigenen Kindern. Und genau so meint Jesus. Das Hassen bedeutet genauso viel wie jemanden an die zweite Stelle setzen, weil Jesus der erste Platz gehört. Jesus schiebt das Gebot vom Ehren der Eltern nicht beiseite. Er betont ja, dass die Gebote gültig bleiben. Und er spricht davon auch, dass du den Nächsten lieben sollst. Er setzt sogar voraus, dass du dich selber liebst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist aber alles nachgeordnet vor der Liebe zu Gott. Also Jesus wird die erste Stelle eingeräumt. Ist das bei einem Menschen nicht der Fall, dann gehört er nicht zu Jesus. So hart redet Jesus und nun schiebt er noch nach. Er sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, wir müssen in unserem Leben Prioritäten setzen. Wenn Jesus an der ersten Stelle im Leben den Platz hat, dann ist nämlich plötzlich in vielen anderen Dingen des Lebens werden die Prioritäten anders gesetzt. dann ist nicht unsere größte Sorge heute, wie werden meine Kinder und meine Enkel in Deutschland leben. Dann ist nicht unsere größte Sorge, wie können wir die Kultur eines sogenannten christlichen Abendlandes retten, sondern unsere größte Sorge ist dann, wie kommen die vielen Muslime, die nach Deutschland kommen, auf den Jesusweg. Das ist dann unsere erste Sorge, die wir haben. Ich will nicht sagen, dass die anderen Sorgen belanglos sind. Die müssen auch geklärt werden. Aber es ist nicht die Nummer eins. Der Bischof Markus Dröge von Berlin-Brandenburg hat gesagt, wir missionieren nicht, indem wir die Not von Menschen ausnutzen, um sie mit der christlichen Botschaft zu bedrängen. Stell dir mal vor, Jesus hätte das auch gemacht. Ein gelähmter Mann wurde von seinen Freunden durch die Stadt geschleust und per Luftpost durch ein Loch im Dach Jesus direkt vor die Füße gelegt. Und hat Jesus zu diesem gelähmten Mann nicht gesagt, tut mir leid mit deinem Leid, ich will aber deine Not nicht ausnutzen. Ich will dich nicht mit meiner Botschaft bedrängen. Was hat Jesus als erstes zu ihm gesagt? Deine Sünden sind dir vergeben. Die Hauptsache muss geklärt sein. Also unsere erste Sorge ist nicht Deutschland und Europa, sondern das Reich Gottes. Dorthin wollen wir so viel wie möglich Menschen mitbringen. Und wenn das deine erste Priorität ist, dann bekommst du sogar in manchen christlichen Gemeinden Gegenwind. Aber du kannst dich trösten, du bist auf dem Jesusweg. Seit Jahrzehnten beten viele Christen in Deutschland um Erweckung. Vielleicht wird Jesus diese Gebete anders erhören, als wir uns das hier erträumt haben. Vielleicht will Jesus demnächst Muslime in Deutschland reihenweise bekehren. Und es könnte ja sein, dass dann diese frischen neuen Christen die müde und wohlstandsverwöhnte Christenheit in Deutschland endlich mal richtig aufmischt. Können wir sowas überhaupt noch denken? Wer Jesus nachfolgt, liebe Freunde, verändert seine Prioritäten. Wer zu Jesus gehören will, der muss auch den Preis zahlen. Der Preis ist, Jesus an die erste Stelle setzen, auch wenn es das Leben kostet. So hart redet er mit diesem Satz. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus fragt hier, bist du bereit, aus Liebe zu mir zu sterben? Mehrfach hat Jesus diese Bedingung gestellt. Für die, die mitschreiben, Matthäus 10, 38 und Matthäus 16, 24. Die Apostel vor 2000 Jahren waren bereit dazu. Viele Christen in kommunistischen und islamischen Ländern sind heute bereit dazu, aus Liebe zu Jesus zu sterben. So zum Beispiel im letzten Jahr, am 1. Juli, ein indischer Evangelist vor seiner eigenen Haustür durch 7 Schüsse erschossen, getötet. In Ägypten haben Familienangehörige eine junge Frau getötet, weil sie Christ geworden ist. Sie hatte vor 3 Jahren einen Christen geheiratet. Das Paar hat 2 gemeinsame Kinder. Der Onkel dieser Christin soll zuvor mehrfach angekündigt haben, dass er sie umbringt. Dann haben sie es getan. Der Onkel nahm die jüngere Schwester der Christin mit und sie musste der Christin die Kehle durchschneiden, damit sie niemals auch selbst auf die Idee kommt, Christ zu werden. Ja, zum Beispiel, wenn ein Hindu oder ein Moslem Christ wird, dann ist in der Regel der Teufel los. Von einem Mann aus dem Sudan erfuhr ich, dass sein Vater eine symbolische Beerdigung für ihn abgehalten hat. Die Botschaft war, der Sohn ist für mich gestorben. Als junger Mann musste er fliehen, sonst hätte man ihn getötet. Und das alles nur deshalb, weil er Christ geworden ist. Und manche fragen dann in unserer Gesellschaft, warum bleiben diese Menschen nicht Moslems? Dann hätten sie doch keine Probleme. Die Antwort heißt, weil sie bei Jesus einen Frieden gefunden haben in ihrem Herzen, der ihnen Perspektive über den Friedhof hinaus gibt. Genau dafür lassen sich täglich viele Christen in unserer Welt einsperren und sogar töten. Weil Jesus gesagt hat, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das buchstabieren Sie durch. Missionswissenschaftler berichten, dass wir heute in unserer Zeit die größte Christenverfolgung haben, die es jemals in der Kirchengeschichte gab. Das ist der Preis. Nun fragst du vielleicht, wie soll ich denn das schaffen? Das geht doch nicht. Da fehlt mir doch die Kraft dazu. Nun, du sollst wissen, im entscheidenden Augenblick werden für alles das, wohin wir von Jesus geführt werden, auch Kraft bekommen. Und zwar die Kraft, die du brauchst. Aber deine Aufgabe heute ist, zu sagen, in meinem Leben gilt Hauptsache Jesus. Heute muss ich bereit sein, und davon spricht Jesus hier auch, mein Ich zu kreuzigen. Dass ich vielleicht mal feststellen kann, er hat andere Pläne und bessere Pläne, als für mein Leben ich selber Pläne gemacht habe. Auch bei Christen kommt es ja natürlich vor, dass ihr Konfirmationsspruch im ersten Egoist, Kapitel 1, Vers 1 steht. Dort steht nämlich, erst komme ich und dann komme ich und dann kommt eine ganze Weile nichts. Erster Egoist, 1, Vers 1. Aber genau damit hat Jesus ein Problem. Er sagt, das Ich muss gekreuzigt werden. Das Glaubensbekenntnis heißt nicht Ich und Ich, sondern Hauptsache Jesus. Wie es hat er gesagt, wenn jemand zu mir kommt, hasst nicht Vater, Mutter, Kinder, Brüder und so weiter. Und dann kommt, und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Also mein eigenes Ich muss ich auch noch an die zweite Stelle setzen, nach Jesus. Die Liebe zum eigenen Ich, zum eigenen Leben ist eben sogar noch stärker als die Liebe zu Vater, Mutter und zu den Kindern. Und außerdem sagt das Wort vom Kreuz, dass Leiden auf uns Christen zukommt. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und trägt, der um mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Es heißt also nicht nur, dass wir unter Umständen das Leben lassen werden, sondern es heißt auch, dass es sein kann, du wirst jetzt und hier Leiden erfahren. Nur weil du zu Jesus gehörst, da geht es nicht darum, dass du vielleicht gerade einen Schnupfen hast, sondern weil du zu Jesus gehörst. Und manche von euch könnte wahrscheinlich seine eigene Geschichte schon dazu erzählen. Wo in der Schulklasse die Leute gemerkt haben, dass du Christ bist und wo sie gemerkt haben, dass du bei den schweinischen Reden nicht mitmachst und dass du beim Mobbing nicht mitmachst. Da kannst du ganz schnell nämlich auch zum Außenseiter werden. Oder wo dir am Arbeitsplatz plötzlich dein Chef mitbekriegt hat, dass du nicht bereit bist, die Kunden zu betrügen und über den Tisch zu ziehen. Und du bekommst Probleme. Oder wo der Arzt sagt, nein, bei Abtreibungen mache ich nicht mit. Und deshalb bekommt er in seinem Krankenhaus Probleme. Oder wo der Journalist sagt, ich will ehrlich berichten. Ich will ja keine Ideologie in meiner Zeitung durchziehen, sondern ich will das berichten, was Tatsache ist. Da kann er Probleme bekommen. Leiden kann schon da beginnen, auch wo du das vertrittst, was Jesus sagt. Zum Beispiel, es gibt keinen anderen Weg, der zu Gott führt. Das hat er Jesus deutlichst gesagt. Viele meinen, viele Wege führen nach Rom. Jeder soll auf seine Weise selig werden. Dann geht es darum, dass wir sagen, wir sind doch tolerant. Aber in unserer Gesellschaft sind wir doch so was von froh und dankbar, dass es Institutionen gibt, wenn es ums Leben geht, die intolerant sind. Intolerante Institutionen, ich will mal sagen, der TÜV ist eine absolut intolerante Organisation. Wir werden doch zu Recht entsetzt, wenn jetzt im Winter, falls mal noch Schnee kommt, wenn im Winter der TÜV sagt, also ob ihr Winterreifen fahrt oder abgefahrene Reifen, ist uns völlig Schnurz, wir sind tolerant. Und ob die Bremsen gehen, wir sind tolerant, ist alles egal. Es geht ums Leben und deshalb sind wir dankbar, dass es intolerante Organisationen gibt. Und so ist auch Jesus, wenn es ums Leben geht, ist er absolut intolerant. Das hat nämlich mit seiner Liebe etwas zu tun, weil er will, dass alle Menschen im Himmel ankommen. Deshalb hat er diesen einen Weg gebaut, vom Vaterhaus hierher zu dir, zu jedem einzelnen Menschen. Wenn es ums Leben geht, ist Jesus intolerant. Er sagt nämlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und fangen wir an, sowas zu vertreten. Weißt du dann, wie Leiden geschrieben wird? Da sagen die Leute, das ist Schwarz-Weiß-Malerei. So was kann man doch niemandem heute mehr zumuten. Ich muss aber sagen, man kann Gott Schwarz-Weiß-Malerei nicht zumuten, auch nicht unterschieben. Denn wenn wir uns in der Welt umgucken und hier in dieser Hütte umgucken, wie ihr alle gebaut seid und ausseht, muss man sagen, Gott ist ein Freund der Vielfalt. Aber an einem Punkt, nämlich dort, wo es Leben geht, wo es ums ewige Leben geht, sieht er nur schwarz und weiß. Und weißt du warum? Das hat mit seiner Liebe zu tun, dass es der Herr Professor genauso versteht wie ein 12-jähriges und noch jüngeres Kind. Ich habe von einer Ärztin in der Psychiatrie gehört, dass sie gesagt hat, sie hat schon mitbekommen, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung Jesus abgelehnt und Jesus angenommen haben. Deshalb ist der Weg von Jesus, das Kreuz, so einfach gemacht, damit es so viel wie möglich, möglichst alle begreifen und ergreifen können. Das ist keine Schwarz-Weiß-Malerei, das ist Liebe. Nun gibt es manche, die sagen, der Weg ist das Ziel. Es ist gleich, welchem Glaubenssystem du folgst. Hauptsache, du gehst diesen Weg ernsthaft. Ist ganz wurscht, was du dir raussuchst, aber du musst es ernsthaft betreiben. Wenn man eine Religion oder Weltanschauung nur ernsthaft betreibt, dann ist das die Garantie dafür, dass das der richtige und sichere Weg für dich ist. So redet man. In keinem Lebensbereich würden wir diesen Satz anwenden. In der Medizin, da habe ich zumindest gelernt, alle Behandlungsformen ein Ziel, nämlich dem Patienten soll geholfen werden und soll möglichst Heilung erfahren. Wir wissen aber, dass nicht alle Medikamente gleich gut sind. Es gibt sogar Medikamente mit schlimmen Nebenwirkungen und es gibt welche, die werden im Giftschrank weggesperrt. Ich habe bisher noch keinen einzigen Patienten getroffen, der gesagt hat, Herr Doktor, geben Sie mir mal eine Flasche, egal was drin ist, ich trinke das aus, dann ist mir geholfen. Hauptsache, du nimmst die Sache ernst. Wenn Medizin draufsteht, ist es okay. Ich habe manchmal den Verdacht auch, dass bei einigen nicht der Weg das Ziel ist, sondern das Ziel im Weg ist. Sie ahnen, wenn ich Jesus folge, dann wird es anstrengend, dann muss ich mein Leben ändern, dann kann es auch unruhig werden, es kann mit Leiden zu tun haben. Und deshalb wollen sie nichts mit Jesus zu tun haben. Wisst ihr, wir dürfen nicht verschweigen, dass dieser Jesusweg beschwerlich ist. Jesus hat nie gesagt, dass es ein leichter Weg werden wird. Wir dürfen deshalb auch nicht Bekehrung predigen und die Kosten der Nachfolge verschweigen. Ich komme gerade heute Morgen aus Mannheim. Dort wohnt ja ein junger Mann, der hat Folgendes gedichtet. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, durch dieses Leben bietet so viel mehr. Damit hat er recht. Und es ist genau die Kerbe, in die Jesus auch reinschlägt. Und du musst auf den Weg hinter Jesus her und der Nachfolge auch aufmerksam sein. Das dürfen wir heute in unseren Tagen nicht vergessen. Wie kann das praktisch aussehen? Du gehst auf dem Jesusweg und du merkst plötzlich, dass am Rand des Weges auch Ziegen stehen, die nur meckern, aber selber keine Milch mehr geben. Bei einigen ist am Halsband sogar der Abdruck von Bäffchen zu sehen. Was sie zu meckern haben, ist bekannt. Sie sagen zu dir, so geht es nicht. Sie wissen ganz genau, wie du dein Leben auf dem Jesusweg zu gestalten hast und dass Evangelisation nicht mehr notwendig ist, dass man nicht so volkstümlich von Jesus reden darf, dass Milieustudien wichtiger sind als das Studium der Bibel. Und auf diesem Jesusweg kann dir es passieren, dass von hinten kläffende Hunde an dir nachjagen, Wadenbeißer sind das. Entweder wollen sie dich zu Fall bringen oder vom Jesusweg runterjagen. Manche von ihnen sind mit Kamera und Mikrofon bewaffnet. Ich muss mal sagen, dass ich heute sehr, sehr dankbar bin. Ich bin nun schon seit meinem 15. Lebensjahr auf dem Jesusweg unterwegs. Ich bin dankbar für die kläffenden Hunde und für die meckernden Ziegen. Ich habe durch sie sehr viel gelernt. Vor allem ist eins bei mir geblieben, und dafür haben sie gesorgt, dass Lutz Schäufer die Bodenhaftung nicht verliert. Dass ich immer an Jesus dranbleibe. Aber Sorgen mache ich mir um andere Kreaturen, die man auf dem Jesusweg antreffen kann. Auf dem Weg der Nachfolge sind die falschen Schlangen. Sie kommen angekrochen und gezischt im Nebel der Verschleierung und sie zischen, sollte Gott gesagt haben. Sie wissen ganz genau, was die Bibel sagen darf und was nicht. Manche von ihnen haben sogar Theologie studiert. Der einfache Mann, der einfach nur hinter Jesus hergehen will, wird von ihnen belehrt. Und die einfache Frau, die einfach nur die Worte der Bibel ernst nehmen will, wird belächelt. Aber Gott sei Dank, sage ich mir, gibt es da noch einen anderen auf dem Weg, auf dem Jesusweg. Das ist der, der sagt, komm, folge mir nach. Wäre er nicht dabei, würde er nicht vorangehen. Wärst du und wäre ich, wären wir alle verloren. Jesus geht voran, das ist unser Programm. Und wer alles im Leben an die zweite Stelle setzt, also hinter Jesus, da muss natürlich Jesus dann als einen erkennen, der ihn führt und leitet. Und wer alles an die zweite Stelle setzt, der muss an erster Stelle jemand haben, der reicher ist und jemand haben, der den Durchblick hat, sonst wäre er nur ein verantwortungsloser Dummkopf. Und Jesus ist der, der den Durchblick hat und der reicher ist. Der Apostel Petrus hat den Begriff von den Fußstapfen in die Bibel hereingebracht. Christus hat ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen, seinen Fußstapfen. Und dann geht es weiter. der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem, also Gott, anheim, der gerecht richtet. 1. Petrus 2, Vers 21. Also Jesus hat unsere Welt mit allen ihren Fußangeln kennengelernt. Unsere alte Welt ist ein Gebiet, in dem wir gut dran sind, auch mit dem Schlimmsten in unserem Leben zu rechnen. Aber wir sind Nachfolger von Jesus. Er geht immer voran. So wie Gott seinem Volk Israel vorangegangen ist, so wie Jesus seinen Jüngern vorangegangen ist. Deshalb kannst du heute wissen, es gibt keine Situation in den kommenden Tagen, Wochen und Jahren deines Lebens, die Jesus nicht schon erforscht hätte. Keine Situation. Auf unserem Weg erkennen wir seine Fußstapfen und denen können wir und sollen wir folgen. Es gibt nur für uns eine Spur und das ist die Jesus-Spur. Amen.